sehr herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für heute, den 7. März. Wir schauen einmal in die Türkei. Dort sitzen über 150 JournalistInnen und Journalisten in Haft oder warten auf ihr Urteil. Wir stellen euch einen von ihnen vor, den Fotografen Çağdaş Erdoğan. Und außerdem erzählen wir euch von ein paar neuen Plänen der EU-Kommission. Die will nämlich einen Upload-Filter einrichten, um alle Inhalte im Netz vorzuzensieren. Johnny hat sich damit beschäftigt, ob so ein Upload-Filter denn jetzt wirklich notwendig ist.
Zensur. Das Wort hört man nicht gerne in einem modernen, demokratischen Staat. Wir halten in der EU gerne die Meinungsfreiheit als höchstes Gut hoch und verurteilen Staaten wie China, die im hohen Ausmaß Zensur betreiben. Die Frage stellt sich allerdings gerade im Internet, wann die Meinungsfreiheit endet und sowas wie Hassrede beginnt. Die EU will dafür jetzt nun nicht eine gemeingültige Richtlinie schaffen. Noch nicht. Aber die EU plant, gegen sogenannte Hassrede vorzugehen. Und auch gegen andere illegale Inhalte im Netz, wie Urheberrechtsverletzungen, Kinderpornografie oder terroristische Inhalte. Nach Meinung der EU-Kommission wird dagegen noch nicht stark genug vorgegangen. Videos, Musik, Bilder und Texte sollen auf sämtlichen Seiten durch einen Upload-Filter überprüft werden. Nur so können illegale Online-Inhalte herausgefiltert werden, bevor sie Schaden anrichten. Proaktives Handeln nennt es die EU-Kommission. Andere nennen es Vorzensur. Vorzensur ist, wenn zum Beispiel ein Buch vor der Veröffentlichung durch den Staat überprüft werden muss. Und eigentlich ist eine Vorzensur in dem, was wir unter einer modernen Demokratie verstehen, verboten. In einer modernen Demokratie gibt es dafür eine sogenannte Nachzensur. Man kann also zur Rechenschaft gezogen werden, nachdem man sein Buch veröffentlicht hat, wenn es zum Beispiel Hassrede enthält. Aber auch wenn man sich bei so einem Vorschlag zu einer Vorzensur im Internet erstmal schluckt und sich verängstigt an sein Meinungsfreiheitsschild klammert, eigentlich geht es eher um Urheberrecht. Aber nicht mal beim Urheberrecht wirkt ein Upload-Filter effektiv.
Man sieht aber, dass sowieso die meisten Urheberrechtsverletzungen auf ganz anderen Plattformen stattfinden. Und zum anderen hat es die Musik- und Filmindustrie jahrzehntelang schon verpasst, Angebote selbst zu machen. Die kamen in den letzten Jahren jetzt auf und man sieht, dass das von den Nutzern angenommen wird. Ja, die Leute holen sich eben ihr Netflix-Abo oder ihr Spotify oder was auch immer und gehen weniger auf irgendwelche Plattformen, die illegale Inhalte anbieten. Und diese Plattformen, die man damit eigentlich adressieren müsste, ja, also irgendein Kino XTO oder was auch immer, schert sich nicht um Upload-Filter. Aber die Folgen sind zum einen für den kleinen Urheber, der seine Filme auf YouTube oder seine Lieder auf Soundcloud oder wo auch immer hochlädt, zu spüren, aber auch für die kleinen Plattformbetreiber, für die Forenbetreiber und so weiter, die einen Vorfilter implementieren müssen, was sie gar nicht leisten können.
Alvar Freude ist Pressesprecher des Arbeitskreises gegen Internetsperren und Zensur. Zusammen mit anderen Aktivisten aus der Zivilgesellschaft, der Internetwirtschaft und auch Verbraucherschützern hat der Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur einen offenen Brief gegen die Pläne der EU-Kommission eingereicht. Der geplante Upload-Filter der EU-Kommission soll tatsächlich noch nicht als Richtlinie durchgesetzt werden, aber er soll auf freiwilliger Basis von allen möglichen Unternehmen im Internet übernommen werden. Freiwillig deshalb, weil, wenn sich nichts ändert, dann werden Richtlinien eingeführt. Im offenen Brief wird unter anderem auch der Aufbau zu einer automatisierten Zensurinfrastruktur kritisiert. Automatisierte Filter haben generell eine sehr hohe Fehlerquote. Um das auszugleichen, werden die automatisierten Filter so scharf gestellt, dass lieber viel zu viel als zu wenig gesperrt wird. Darunter leiden Künstler, die ihre selbstkomponierte Musik fälschlich als Urheberrechtsverletzung abgestempelt bekommen. Aber auch der Normalbürger, dessen harmloser Facebook-Post plötzlich ohne klaren Grund gelöscht wurde. Die meisten wissen nicht, wie sie gegen eine Sperrung oder eine Löschung vorgehen können. Und meistens ist es auch wesentlich mehr Arbeit als eigentlich angemessen, um das Ding wieder freischalten zu können. Außerdem macht zumindest mir der Gedanke, dass jede Website ein Filtersystem einrichtet, etwas Angst. Dabei braucht man eigentlich kein Filtersystem. Wir haben tatsächlich schon eine durchaus funktionierende Alternative.
Gesetzlich ist es so, dann haben wir ein Notice- und Takedown-Verfahren. Das heißt, ein Plattformbetreiber wird informiert von einem Urheber beispielsweise oder von jemand anderem, der in seinen Rechten verletzt wird. Hier ist ein rechtswidriger Inhalt. Das ist die Notice. dann muss der Plattformbetreiber diesen Inhalt entsprechend entfernen oder selber dafür gerade stehen, als ob es ein eigener Inhalt wäre. In dem Kontext gibt es, denke ich, noch einigen Verbesserungsbedarf, um die Meinungsfreiheit sicherstellen zu können. Aber dieses Prinzip an sich funktioniert. Ja, also wenn entsprechende Inhalte online sind, dann werden die auch von den Plattformen sehr schnell entfernt. Dazu sind keine Upload-Filter notwendig.
Die EU-Kommission argumentiert, dass das Notice- and Takedown-Verfahren insbesondere auf das dringende Thema der terroristischen Inhalte nicht schnell genug reagieren kann. Diese terroristischen Inhalte könnten so nicht schnell genug runtergenommen werden und würden gerade in den ersten Stunden schwere Schäden anrichten. Aber das stimmt eigentlich nicht. Das Notice- and Takedown-Verfahren sorgt dafür, dass auch dieser Inhalt sehr schnell gesperrt wird. Und natürlich gibt es beim Notice- and Takedown-Verfahren auch eine Fehlerquote. Wenn also irgendjemand Inhalt ohne bestimmten Grund meldet oder wenn sich jemand an der Grenze zwischen Meinung und Hassrede bewegt, dann wird auch wieder zu viel gemeldet. Aber das Notice- and Takedown-Verfahren funktioniert gerade, wenn jeder mithilft. Und die Fehlerquote ist wesentlich geringer als bei dem automatisierten Filtersystem. Und es funktioniert auch bei Urheberrechtsverletzungen. Der im EU-Parlament sitzende CDU-Abgeordnete Axel Voss argumentiert, dass man so einen Upload-Filter doch einfach mal ausprobieren kann. Aber auch das Argument sehe ich persönlich nicht ein. Ein Upload-Filter ausprobieren, der die Grundrechte verletzt? Ungern. Da wedel ich ganz ängstlich, aber mit Protest mit meinem Meinungsfreiheitsschild herum. Immerhin gibt es ja eine bessere Alternative. Ähnlich sieht es zum Glück wohl auch die Große Koalition. Diese lehnt in ihrem Koalitionsvertrag einen Upload-Filter ab. Die Große Koalition hält ihn für unverhältnismäßig. Wie sich die restlichen Länder allerdings entscheiden, werden wir sehen.
Der türkische Außenminister ist mal wieder zu Besuch in Deutschland. Er trifft sich mit Sigmar Gabriel und das schon das dritte Mal in nur 2 Monaten. Man wolle sich weiter darum bemühen, dass die deutsch-türkischen Beziehungen besser werden, jetzt, nachdem Deniz Yücel ja frei ist. Doch Deniz Yücel ist nur einer von über 150 Journalistinnen und Journalisten, die in der Türkei in Haft oder angeklagt sind. Nur sind die meisten weniger berühmt und auch weniger deutsch als Deniz Yücel. Da besteht die Gefahr, dass ihre Fälle unter den Tisch fallen. Grund genug, sie euch hier in den Mediennachrichten vorzustellen. Heute geht es um Çağdaş Erdoğan, einen Fotojournalist, der in Istanbul lebt.
Shellshock, silence and blinding whiteness. Air sucked from the lungs. Masked clowns out of the dusk cloud. City limits, a circle of men. 2 dogs. The chain goes off. Nervous laughters. Hard breathing. Tension as a background noise. The night blind goes on.
Das schreibt der Fotograf Çağdaş Erdoğan zu seinem Fotobuch Control. Er kommt aus einer kleinen Stadt im Osten der Türkei und ist 24 Jahre alt. Sein erstes Fotobuch Control zeigt Nächte in Istanbul. Auf den Schwarz-Weiß-Bildern ziehen bewaffnete Gangs durch die Straßen, vorbei an jungen Männern mit verschränkten Armen. Muskulöse Kampfhunde mit gefletschten Zähnen gehen aufeinander los. Eine nackte Frau mit abgeklebten Nippeln tanzt auf der Bühne eines Nachtclubs. Çağdaş Erdoğan sagt, er möchte mit diesen Fotografien die dunkle Seite der Türkei nach den 2000er Jahren zeigen, nämlich dann, als Recep Tayyip Erdoğans Partei, AKP, an die Macht kam. Der Fotograf schreibt dazu,
das politische Klima in der Türkei hat sich nach den 2000er Jahren geändert. Dieses Klima, das zunehmend konservativ geworden ist, hat bestimmten Ideologien eine Plattform gegeben. Und zur gleichen Zeit hat es Menschen mit anderer Meinung diffamiert und in die Nacht gedrängt.
Menschen mit sexuellen Orientierungen zum Beispiel, die sie im konservativen Klima der AKP-Regierungszeit nicht offen leben können. Sie veranstalten im Schutz der Nacht geheime Sexpartys. Çağdaş Erdoğans Bilder von diesen Treffen sind umrahmt von Schwärze. Sie nimmt oft mehr Platz auf den Bildern ein als das eigentliche Motiv. Diese Schwärze zeigt wohl bildhaft die dunkle Seite der Türkei, die der Fotograf abbilden möchte. Für diese dunkle Seite stehen auch die Orte, an denen er fotografiert hat.
Ich fotografiere im Moment die bewaffneten politischen Konflikte, Hundekämpfe und Sexpartys, die in Gazi und anderen segregierten Stadtteilen von Istanbul stattfinden. Was diese segregierten Stadtteile verbindet, ist, dass die Menschen, die dort leben, vor allem Kurden, Aleviten und Geflüchtete sind. In letzter Zeit hat die Regierung den Druck erhöht und sie prüft, wie sie diese segregierten Stadtteile säubern kann. Langfristige Entwicklungen wie die urbane Transformation kommen in diesen Stadtteilen an und sie verfremden die Kultur, die dort entstanden ist.
Çağdaş Erdoğans Blick auf Istanbul und die türkische Gesellschaft hat auch viele Medien außerhalb der Türkei interessiert. Seine Fotografien erscheinen unter anderem im Guardian, der New York Times und im Spiegel. Und sie wurden ihm zum Verhängnis. Çağdaş Erdoğan wurde am 2. September vergangenen Jahres verhaftet, in einem Park in dem Istanbuler Stadtteil Kadıköy. Dort habe er eine soziale Einrichtung des türkischen Geheimdienstes fotografiert, so lautet der Vorwurf. Er selbst schreibt in einem Brief aus der Untersuchungshaft dazu:
Ich wurde im Park verhaftet, weil ich Bilder von einem unsichtbaren Gebäude gemacht habe, das dem Staat gehört. Allerdings konnte ich das Gebäude gar nicht sehen. Als ich die Bilder gemacht habe, konnte ich nur Vögel und Bäume sehen.
Das war aber nur ein Vorwand, um Çağdaş Erdoğan zu verhaften. Den wahren Grund erfuhr er dann auf der Polizeistation.
Die Bilder, die ich für internationale Zeitungen und Magazine gemacht habe, stellen ein Verbrechen dar. Die Bilder, die hauptsächlich in der New York Times, dem Guardian und in der BBC veröffentlicht wurden, werden als Aktivitäten im Namen einer Terrororganisation behandelt. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft meine Bilder von Hundekämpfen aus meinem Buch Control als Beweis für meine Anklage für die Mitgliedschaft in der PKK präsentiert.
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Aktivitäten im Namen einer Terrororganisation. Dafür drohen dem Fotojournalisten Çağdaş Erdoğan bis zu 22 Jahre Haft. Der Prozess gegen ihn beginnt am 1. Juni. Die Zeit bis dahin muss er zumindest nicht mehr in U-Haft verbringen. Denn Mitte Februar wurde er entlassen, nach über 5 Monaten ohne Anklage. Aus der Untersuchungshaft hat Çağdaş Erdoğan in einem Brief an Freundinnen und Freunde geschrieben:
Glaubt mir, ich habe mehr Hoffnung, als ich sie je hatte. Ich glaube weiter daran, dass die Tage kommen werden, in denen wir uns umarmen, ohne Kriege, wenn diese wahnsinnigen Tage vorbei sind. Vergesst nicht, dass dieses Land uns gehört und nicht denen, die uns töten wollen.
Und mit diesen Worten des Fotojournalisten Çağdaş Erdoğan aus der Untersuchungshaft enden sie die Mediennachrichten für heute, den 7. März. Ihr könnt sie wie immer nachhören, einmal auf unserer Webseite www.radiokorax.de oder auf freie-radios.net.